ARD Sounds.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Welcome to the Riot. Hier ist wieder ESC Update in eurer ARD Sounds App. Wobei ich ehrlicherweise finde, spätestens seit Samstag sollten wir diesen Podcast hier vielleicht langsam mal umbenennen in ESC Bangaranga. Das bedeutet ja so viel wie Revolution und jede Revolte braucht ihren Anführer. Unserer heißt Thomas Mohr. Herzliches Bangaranga an dich.
Ja, welcome to the Riot, die freundlichen Revolutionäre von ESC Update.
Der ESC ist eine Woche her, das Finale. Wie sieht's denn jetzt dieses Jahr mit deiner Post-Eurovision-Depression aus? Also bist du betroffen oder bist du auch ganz fröhlich, zum Beispiel endlich mal wieder ausschlafen zu können?
Oh ja, ja, das Ausschlafen ist ein großes Thema. Ich habe ja eine schwere Erkältung durch die ganze Wiener Woche geschleppt. Die habe ich auch immer noch.
Ich glaube, das haben alle ein bisschen
gehört. Und ich konnte jetzt einige Male richtig lange ausschlafen. Und Post-Eurovision-Depression noch nicht, weil mein ganzer Feed ist ja noch voll von Informationen aus Bulgarien über Dara und über Auswertung. Also da wird, na, die Entzugserscheinungen werden da noch ein bisschen gestillt und dann nächste Woche kommt es dann bestimmt.
Lass uns mal heute auf alle ESC-Aspekte eingehen von diesem Finale, über die wir in der Nacht danach noch nicht gesprochen haben. Also zum Beispiel heute über die Plätze 7 bis 25. Aber klar, wir wollen auch Bulgarien noch ein bisschen abfeiern. Wir haben uns ja wirklich riesig gefreut über den ESC-Sieg von Dara mit Bangaranga aus Bulgarien. Und du verfolgst ja auch den ESC nochmal deutlich länger als ich. Ist das eigentlich auch für dich eine der größten Überraschungen gewesen, die du da je erlebt hast?
Auf jeden Fall. Das sind ja auch so viele Rekorde. Wir haben sie in der letzten Folge aufgezählt, aber das erste Mal, dass Bulgarien gewonnen hat, das erste Balkanland seit 2007, das erste Mal Jury- und Televoting-Sieger seit 2017, ja, zum ersten Mal wieder neues Land seit 2017, bester Rückkehrer und am spannendsten finde ich den Rekord, erstmals ein Sieger, der vor den Proben bei den Buchmachern noch nicht einmal in den Top Ten war. Ja, also eine vollkommene Überraschung. Ich hatte ein ähnliches Gefühl damals bei Conchita tatsächlich. Als ich nach damals Dänemark fuhr, war sie für mich gar kein Favorit. Und dann hat sie sich nach den Proben zum Favoriten entwickelt. Und auch wie bei Conchita mochte ich nicht so recht glauben, dass das wirklich wahr sein kann, dass Europa für diesen Titel stimmt. Und so ähnlich war es für mich auch dieses Jahr mit Bulgarien und Bangaranga. Also eine komplette tolle Überraschung.
Ja, noch ein Rekord, größter Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 in der ESC-Geschichte. Auch das einfach überraschend. Also, dass ausgerechnet Bangaranga das schafft. Wow, ich habe mich ja auch gefragt, warum eigentlich niemand Bulgarien so wirklich als Sieger kommen gesehen hat. Außer meinem Kumpel Christoph, Grüße an der Stelle. Ich glaube, es liegt daran, dass sowohl im bulgarischen Vorentscheid als auch im Musikvideo Bangaranga eben so konventionell inszeniert war. Also eigentlich so ein bisschen wie, wenn man so will, Deutschland oder Zypern. Was die Bulgaren dann Fantastisches auf der ESC-Bühne machen, das war ja nicht abzusehen. Also glaubst du, Bulgarien hätte auch mit so einer normalen Inszenierung den ESC gewonnen?
Also ich habe da zwei Ideen zu. Zum einen ist dieser Auftritt beim ESC von Dara minutiös geplant. Ja, also es war irgendwann eine Entscheidung, dass sie trotz des großen Erfolgs, den sie in Bulgarien hat, es sich traut, dahin zu gehen und hat gesagt, wenn, dann aber auch richtig. Ja, in irgendeiner Story habe ich gesehen, dieser Song, der ist schon vor 2 Jahren komponiert worden.
Ja, Ende 23 tatsächlich in so einem Songwriting.
Also ja, da hatte sie den Song schon und seitdem kontinuierlich aufgebaut. Dann kam der Creative Director dazu, Frederik Benkel-Rüttmann. Und dessen Story würde ich sehr empfehlen, bei Insta mal anzugucken. Auch da, das war ein ewig lange, monatelange dauernder Prozess, bis sie die tatsächlich die Performance hatten, also die Choreografie des Tanzes und auch dieses Prop, was sie da auf die Bühne gestellt haben. Die haben monatelang daran geübt. Also es war eine präzise Vorbereitung und all das hat zu diesem wirklich, und da komme ich wieder mit dem Exzellenz, zu dem exzellenten Ergebnis geführt. Ja, zu dieser einmalig tollen Performance, diese 3 Minuten beim Eurovision Song Contest und die haben alles gerissen, klar.
Und die hat das wahrscheinlich auch gebraucht, um wirklich am Ende Platz 1 zu haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn klar, vorher bei den Wetten Platz 15, der Song war bekannt und alle sagten so ganz nett, aber ja, Also diese Frau, ich meine, die ist ja auch, ja, die ist ja eine Naturgewalt, muss man sagen. Denk doch nochmal zurück an ihre Siegerperformance. Ja?
Stimmt, über die haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, da wird ihr das Mikro angesteckt und der Song läuft und das, dieser Green Room, das war ja ein Café, ja, so ein Wiener Café, und dann schnappt sie sich Stühle, holt ihre Leute, das war spontan dran, und war dann komplett in der Choreografie schnell. Ne? Und dann dachte sie, nee, ich mach das hier nicht im Green Room zu Ende, ich gehe über die Bühne. Und dann ging sie die Treppe rüber. Und wie sie dann über diesen Steg durch die Arena gelaufen ist, so kann nur eine sehr erfahrene Künstlerin, die voller Selbstbewusstsein ist, über diesen Steg laufen und diese Performance zu Ende machen. Was für eine Persönlichkeit, was für eine Selbstsicherheit, ja, und was für ein Mindset. Also das hat mich noch wirklich noch mal beeindruckt. Das habe ich mir noch ein, zwei Mal angeguckt. Und ja, das hat mich darin bestätigt. Ja. Sie hat es verdient.
ESC-Hit ja, aber Bangaranga, so hört man, hätte jetzt vielleicht sogar das Zeug zum Sommer-Hit. Das sagt zumindest dieser ESC-Experte.
Ganz herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz im European Song Contest mit Bangaranga. Ganz Europa ist im Rausch dieses Songs und das wird wahrscheinlich der Ohrwurm des Sommers 2026 werden.
Okay, beim Begriff European Song Contest atmen wir alle mal ganz ruhig ein und aus. Aber hat unser Kanzler recht mit dieser Vorhersage? Beim Treffen mit Bulgariens Ministerpräsidenten wird Bangaranga auch über den ESC hinaus ein Hit?
Ja, allein die Tatsache, ne, dass die große Politik darüber spricht und dass Friedrich, ich sag da nichts zu, das Zitat spricht ja auch für sich. Ich kann mir schon vorstellen, ja, so voll wie, na, meine Timeline ist da auch nicht repräsentativ, aber so viele Leute, wie jetzt tatsächlich diesen Song immer auch überall zitieren. Ich habe Kiwi im Fernsehgarten am Sonntag danach, die ist total durchgedreht, ja. Die
hat das ist ja mal was ganz Neues.
Die hat den überall gesungen, ja. Und, ich habe eine ganz tolle Sendung im MDR dazu noch anschließend gesehen und so. Also das ist schon Thema und ich drücke die Daumen, dass das der Sommerhit 2026 wird.
Ja, ich habe Bangaranga seit Tagen im Kopf und es geht nicht mehr raus und auch das spricht dafür, dass das vollkommen zurecht gewonnen hat. Macht euch über das Hitpotenzial jetzt am besten selber mal Gedanken. Hier kommt er, der ESC-Sieger 2026 und zwar auch in der ESC-Version, Bangaranga von Dara. Welcome to the riot. Come on, life. Surrender to the blinding light. No one's gonna sleep tonight. Welcome to the riot. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. Zum ersten Mal überhaupt hat Bulgarien den ESC gewonnen. Das heißt aber auch, dass Bulgarien im kommenden Jahr ausrichten darf. Und die Vorbereitungen dafür haben tatsächlich schon angefangen. Da war Dara kaum wieder in Sofia gelandet. Unser Korrespondent Oliver Schrosch, der hatte den ganzen ESC über ohnehin schon einen Ohrwurm von Bangaranga. Und hier berichtet er über den Empfang der Sängerin.
Die 27-jährige Sängerin Dara, die mit vollem Namen Darina Jotova heißt, wird wie eine Heldin am Flughafen der bulgarischen Hauptstadt Sofia empfangen. Auf dem Rollfeld stehen zwei Feuerwehrautos Spalier und sprühen eine riesige Wasserfontäne, durch die das Flugzeug mit Dara und ihrer Delegation an Bord hindurchfährt. In der Empfangshalle des Flughafens heizt unterdessen eine Mädchen-Hip-Hop-Tanzgruppe ein. Hunderte Fans sind gekommen und warten auf die Ankunft von Dara, so wie die 15-jährige Victoria. Ich bin hier, um Dara nach ihrem großartigen Auftritt beim ESC zu sehen. Ich habe von Anfang an sie geglaubt. Bangaranga ist ein unglaublich unterhaltsames, energiegeladenes Lied.
Bangaranga war eine unglaublich забавна, energetische песен.
Und dann kommt Dara durch die Schiebetür mit dem ESC-Pokal. Sie hebt ihn in die Luft und wird von einer Konfettikanone mit goldenen Konfetti beschossen. Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel, denn gerade den Kindern kann ich zeigen, dass alles möglich ist und dass es nichts ausmacht, aus einem kleinen Land zu kommen. Denn wir können mit unserer Arbeit, unseren Träumen und unseren täglichen Anstrengungen die ganze Welt erobern. Dara kommt aus der bulgarischen Schwarzmeerstadt Varna. Sie wurde vor 10 Jahren bekannt durch die Castingshow The X Factor Bulgaria und wurde im Laufe der Jahre zu einer festen Größe in der bulgarischen Popmusik. Beim ESC wurde sie ursprünglich nur zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Finnland sahen die Buchmacher durchgehend auf Platz 1, Griechenland und Israel galten als die Publikumslieblinge. Doch dann kam Dara mit ihrem Balkan-Disco-Kracher Bangaranga, einer Mischung aus Balkanmusik und K-Pop in der Art von Gangnam Style. Bangaranga. 2027 findet der ESC also zum ersten Mal in Bulgarien statt. Wo genau, das wird nun diskutiert. Dara sprach nach ihrem Sieg wie selbstverständlich von der Hauptstadt Sofia. Und das freut den dortigen Bürgermeister Vasil Tersiev. Er sagt, natürlich sei Sofia bereit und könne es kaum erwarten. Die Arena Sofia ist mit 17.000 Plätzen die größte des Landes. Aber auch der Bürgermeister der Schwarzmeerstadt Burgas, der Nachbarstadt von Daras Heimatstadt Varna, will den ESC ausrichten. Die Arena Burgas hat immerhin 15.000 Plätze. Und Plovdiv will sich auch noch ins Spiel bringen. Bulgarien gilt als eines der ärmsten und korruptesten Länder der EU. In den letzten 3 Jahren hatte Bulgarien keine Kandidaten zu den Song Contests geschickt, wegen finanzieller Probleme beim bulgarischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk BNT. Doch Bulgariens Kulturminister Evtim Miloshev ist davon überzeugt, dass man die Ausrichtung gemeinsam schaffen werde. Der Ministerrat ist noch in dieser Woche bereit, alle Behörden und Institutionen zu organisieren, die mit der Ausrichtung des ESC 2027 in Bulgarien beschäftigt sein werden. Dazu gehören natürlich die Auswahl des Veranstaltungsorts, die Finanzierung, die Logistik, die Organisation, das Marketing, die Werbung und die Sicherheit. Der ESC wird seit einigen Jahren von der internationalen LGBTQ-Community stark geprägt. Die Frage ist, wie diese in Bulgarien aufgenommen wird. Die bulgarische Gesellschaft gilt da als nicht besonders offen. Die LGBTQ-Szene ist in Bulgarien nur an wenigen Orten sichtbar.
Okay, das wiederum klingt jetzt nicht ganz so gut, ehrlich gesagt. Deswegen haben wir bei Oliver Schosch nochmal nachgefragt, wie das denn mit queeren Personen und Rechten in Bulgarien so aussieht.
Also Bulgarien ist definitiv kein LGBTQ-freundliches Land. Amnesty International spricht von einer gesellschaftlichen Diskriminierung und von Einschüchterungen von queeren Menschen. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert auch, dass es in Bulgarien ein Gesetz gibt, das LGBTQ-Themen an Schulen verbietet und kriminalisiert. Dieses Gesetz hatte Roman Radev als Präsident von Bulgarien unterzeichnet und jetzt ist er der neue Regierungschef von Bulgarien. Er will zwar viele Reformen einführen im Land und die Korruption bekämpfen, aber er vertritt auch einen russlandfreundlichen Kurs und gilt als hart konservativ, was zum Beispiel LGBTQ-Themen angeht. Auch die Gesellschaft in Bulgarien ist in weiten Teilen christlich konservativ. Queere Menschen sind nicht wirklich angesehen und auch nicht so sichtbar wie zum Beispiel in Deutschland. Aber es gibt die LGBTQ-Szene auch in Bulgarien. Sie ist klein. Es gibt einzelne LGBTQ-freundliche Bars, zum Beispiel in der Hauptstadt Sofia. Und es gibt in Sofia auch eine Pride-Parade, bei der es aber auch regelmäßig zu Gegendemonstrationen kommt. Es wird also eine interessante Frage sein, wie die queere Community beim ESC in Bulgarien aufgenommen wird.
Thomas, gießt es jetzt so ein bisschen Wasser in den Wein dieses bulgarischen Sieges?
Ja, dass es in Europa Länder gibt, die, was LGBTQ-Rechte angeht, nicht so weit sind, das ist ja bekannt. Und auch ja, in der ESC-Geschichte ist mir das nicht neu. Also in Serbien 2008 war die Situation auch prekär, in Moskau 2009 auch und ebenfalls in Aserbaidschan 2012. Ich glaube, das wird einerseits natürlich die ESC-Fans nicht abhalten, dahin zu reisen. Das ist ja immer so, da kommt das ESC-Raumschiff, kreist über Europa und einmal im Jahr geht das irgendwo da nieder. Und dann gibt es halt so eine Bubble, die funktioniert in sich. Das ist ganz unabhängig davon, ob es vor Ort Bürgerrechte gibt oder nicht. Also die Leute, die da kommen, die Touristen, die ESC-Fans, die Delegationen, die haben Spaß und werden natürlich auch von den örtlichen Behörden nicht belangt. Dann gibt es immer die Diskussion darum, kann denn, wenn wir sozusagen da ankommen und unser Leben positiv vorleben, dass einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, ja, dass der ESC vielleicht dafür sorgt, dass in Bulgarien Bürgerrechte mehr geehrt werden. Das finde ich immer ein bisschen naiv. Ja, also ich weiß noch, Anke Engelke hat in ihrer, als sie das Juryvotum der deutschen Jury verkündet hat oder das deutsche Votum in Aserbaidschan, hat sie gesagt, ja, wir werden später noch weiter auf euch gucken. Also ich habe niemanden erlebt, der dann anschließend nochmal geguckt hat, wie es menschenrechtsmäßig in Aserbaidschan aussieht. Insofern wird das keine großen Veränderungen mit sich bringen und alle, die da hinreisen wollen, ja, schönes Abenteuer, aber man muss auch vorsichtig sein. Man muss eben auch akzeptieren und sehen, dass in diesem Land andere Moralvorstellungen herrschen und da kann man nicht als Messias da ankommen und den Leuten sagen, wie sie zu denken haben. Man muss eben akzeptieren, dass es eine Gesellschaft im Umbruch ist, die noch einige Schritte braucht, bis sie eben so weit ist wie andere Demokratien hier im Westen.
Man braucht definitiv noch so ein bisschen Bangaranga. Eine positive Seite gibt es allerdings schon, dadurch, dass Bulgarien jetzt austrägt und ein Balkanland jetzt austrägt. Ein weiteres Balkanland kehrt zum ESC tatsächlich zurück, nämlich das Nachbarland von Bulgarien, Nordmazedonien. Nordmazedonien hat angekündigt, mal wieder dabei zu sein, zum ersten Mal seit 2022. Auch schon eine ganz schön lange Zeit her. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Willkommen zurück beim ESC. Als wir in der Nacht nach dem Finale aufgezeichnet haben, da kannten wir noch nicht alle Ergebnisse. Jetzt schon, insbesondere die vom Televoting. Und da sieht man, dass die beiden bestplatzierten Länder im Televoting, also Bulgarien mit Bangaranga und Rumänien mit Choke Me, aus jedem einzelnen Land Televoting-Punkte bekommen haben. Hier mal die schlechtesten. Für Bulgarien gab es aus der Ukraine nur 4 Punkte, aus allen anderen Ländern mehr. Und Rumänien bekam nur 1 Punkt aus Deutschland, aus allen anderen Ländern mehr. Was sagt das über diese beiden Beiträge aus, von überall her Punkte zu bekommen?
Ja, das sind Daten von Gewinnern. Das sind Gewinnerdaten. Ne? Um den ganzen ESC zu gewinnen, musst du möglichst in möglichst vielen Ländern Punkte bekommen, das haben sie geschafft, das ist wirklich erforderlich. Und das ist auch ein tolles Argument gegen Nörgler, die sagen, ja, die schieben sich doch alle immer gegenseitig die Punkte zu. Nee, die haben von allen Punkte bekommen, da wurde nichts hin und her geschoben, die haben eingesammelt überall. Und noch eine Lehre daraus, junge, zeitgemäße Songs sind mega erfolgreich, das sind ja beides wirklich total angesagte, hippe Nummern in unterschiedlichen musikalischen Sujets. Also der Vibe des ESC ist jung, sehr jung. und bringt der ARD auch Rekordzahlen in der jungen Zielgruppe. Also von 14 bis 29 war der Marktanteil, glaube ich, bei 68% oder so von der ARD. Ja, also da kommen die Leute auch mal, die sonst gar nicht mehr das öffentlich-rechtliche Fernsehen gucken, die kommen dann mal tatsächlich vom Fernseher zusammen, ja, suchen dann im Sendersuchlauf das Erste und schalten ein. Und daraus könnte man tatsächlich dann auch noch wieder eine Lehre ziehen. Ja, in der ARD haben wir eigentlich keine Sendung, die den Vibe dieser Generation widerspiegelt. Und das ist ein bisschen auch das Problem, ja. Ja, diese jungen Leute, die fühlen sich nicht wohl beim Musikantenstadl, das gibt es auch gar nicht mehr, fühlen sich nicht wohl bei Giovanni Zarella, aber auch nicht bei Verstehen Sie Spaß oder bei Florian Silbereisen. Also eigentlich müsste man tatsächlich für den ESC etwas kreieren, was diesen Vibe ein bisschen mehr widerspiegelt.
Ja, und auch das ist ja jetzt keine allzu neue Idee, aber das werden wir leider nie erleben in dieser ARD. Wir freuen uns über den einen ESC-Abend im Jahr, den es gibt. Wo wir schon bei Rumänien waren, das war ja dieser Song hier. Der hat politisch richtig für Nachwehen gesorgt, nämlich im Nachbarland Moldau. Das hat mich auch ein bisschen schockiert. Also in Moldau hatte die Jury an die befreundeten Länder Rumänien und die Ukraine nämlich nur 3 bzw. 0 Punkte vergeben. Und das ist wirklich da gerade ein riesiger Skandal. Auch die moldawische Spokesperson war kurz davor, verzweifelt zurückzutreten, bevor sie dann doch die 12 Punkte für Polen durchgegeben hat. Beim Fernsehen hat man sich mittlerweile von diesem Juryergebnis distanziert. Der Generaldirektor vom Sender TRM hat die Verantwortung übernommen und tritt zurück. Auch seine beiden Stellvertreter tun das. Wie krass ist das, was ein Juryvoting anrichten kann?
Schlimm, oder? Also das macht mich wirklich fassungslos. Ja, in welchen Ländern sind wir denn da? Ja, gerade, also das sind so uralte Geschichten, dass als jemand, glaube ich, aus Armenien für Aserbaidschan angerufen hat, stand am nächsten Tag die Geheimpolizei vor der Tür.
Umgekehrt,
ja. Ne? Also sowas, ja. Aber da war es ja wenigstens noch die Publikumsabstimmung, das widerspricht dem ganzen Reglement des Eurovision Song Contest. Und wenn das wirklich so durchgezogen wird und wenn es erwartet wird, dass die Juroren, ja, politisch gewünschte Voten abgeben, dann kann man sich die Jury auch komplett sparen. Also das ist sehr gefährlich, sehr traurig und empörenswert. Also das wird bestimmt auch noch innerhalb der Reference Group oder so in der EBU auch ein Nachspiel haben.
Großes Kopfschütteln bei mir, denn hier hat eine Jury ja wirklich mal das gemacht, wofür sie da ist, ja. Nämlich Songs bewertet und keine Länder. Und das Allerschlimmste mit an dieser Meldung für mich, unter diesen Stellvertretern, die ich angesprochen habe, die einem Medienbericht zufolge ebenfalls zurücktreten, ist auch Fernsehchef Andrei Japscha. Den habe ich kennengelernt, als ich ja im Januar in Moldau war. Wir haben hier drüber gesprochen im Podcast. Der ist im Großen und Ganzen dafür verantwortlich, dass Moldaus Vorentscheid in diesem Jahr so gut und so groß aussah, wie er eben gewesen ist. Er hat Moldau im Prinzip wieder auf die Landkarte vom ESC zurückgebracht. Der war engagiert und der hat den ESC verstanden als Schaufenster für sein Land. Er hat auch so ein bisschen die Professionalität mit reingebracht in Moldaus Auswahl. Und irgendwie habe ich große Angst um Moldau als Teilnehmerland, wenn jetzt diese ganzen Leute weg sind.
Ja, dabei waren die Viva Moldova, ja. Also deswegen war das doch so, man war so froh gestimmt durch diesen Song und dachte irgendwie, ja, da ist alles in Ordnung. Siehste, gar nicht in Ordnung da.
Moldau, wir behalten euch im Auge. Ich hoffe auch mehr, als Anke Engelke das damals über Aserbaidschan gesagt hat. Und jetzt, lieber Thomas, haben wir große Tabellen vor uns, denn wir wollen nochmal auf das ESC-Finale schauen und auf die ganzen Platzierungen, auf die Wertungen, auf alles, was uns da noch irgendwie so aufgefallen ist. 1 bis 6, wir haben es gesagt, haben wir in der vergangenen Folge schon so ein bisschen abgefrühstückt. Hört da gerne nochmal rein. Auch über Sarah Engels haben wir dann natürlich gesprochen, über Feier, über ihre Reaktion nach dem 23. Platz. Und jetzt können wir nochmal, wir können auch mit Sarah Engels anfangen, denn da haben wir zumindest noch ein paar Publikumsstimmen mittlerweile. Also es gab ja 0 Punkte vom Televoting für Deutschland. Das ist natürlich immer extrem bitter. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das Ding am ESC ist ja, und das müssen wir ja immer wieder erklären, weil das ja auch Leute nicht wissen, und ich glaube, die Moderatoren haben das sogar auch in epischer Breite erklärt beim ESC. Es gibt ja nur Punkte für die Top 10. Du musst ja im Televoting in einem Land unter den besten 10 sein, sonst gibt es nichts. Wenn du 35 mal Elfter wirst oder 34 mal, dann gibt es 0 Punkte, genauso wie wenn du 34 mal Letzter wirst. Und deswegen ist es manchmal auch ein bisschen Glück und Pech, was da jetzt eigentlich bei rauskommt. Und wenn wir uns jetzt mal die Rankings angucken, und das habe ich gemacht für Deutschland im Televoting, dann sehen wir, Deutschland war exakt einmal Elfter, nämlich in Luxemburg. Also da hätte es fast noch gereicht für einen Punkt. Deutschland war zweimal 13., nämlich in Österreich und in der Schweiz. Ja, auch die Nachbarländer. Aber Deutschland wurde auch tatsächlich 10-mal Letzter.
10-mal?
Deutschland wurde wirklich 10-mal Letzter im Televoting, Österreich übrigens noch häufiger. Aber Deutschland wurde 10-mal Letzter, unter anderem auch im Rest of the World Voting. Da musste ich schon schlucken. Also, was machen wir jetzt mit diesem Ergebnis? Es war ja gut, einmal Luxemburg, aber jetzt so wahnsinnig knapp war es nicht. Da haben wir auch schon andere Jahre erlebt, zum Beispiel bei Jendrik, der deutlich häufiger irgendwie 12., 13. wurde, als jetzt Feier. Was machen wir damit?
Ja,
glaube ich auch.
Schwierige Frage, weil man sagen muss, dass der Song beim Publikum komplett durchgefallen ist. Anders kann man das nicht beurteilen. Das ist vernichtend. Also die Zahlen sind vernichtend, wirklich.
Es geht aber auch noch schlimmer. Also ja, die sind nicht gut, es geht aber auch noch schlimmer bei den Nullpunktern, aber da kommen wir später zu. Jetzt erstmal die, wo es noch ein bisschen besser aussieht. Also die Plätze ab 7, da haben wir Dänemark, unseren gemeinsamen Favoriten Søren mit Fervigor Jem. Der wurde sogar Dritter bei der Jury, 11. bei den Zuschauern, wo sicherlich auch die Startnummer ordentlich mit reingespielt hat. Der musste den Abend hier eröffnen. Am Ende aber Platz 7, wahrscheinlich das Höchste, was erreichbar war.
Ja, wir beide haben ja auch nicht wirklich damit gerechnet, dass der Song gewinnt. Der ist dafür auch so ein bisschen zu independent, vielleicht ein bisschen auch von der Songstruktur nicht so eindeutig. Ja, immer wenn ich den Hook rausschneiden sollte, dachte ich mir, was nehme ich denn jetzt? Also das ist nicht, der ist nicht von der Songstruktur nicht so einfach zu verstehen. Und natürlich, Start Nummer 1 kostet Minimum 50 Punkte im Televoting, würde ich sagen, bei so einem Song. Also 78 Punkte hat er bekommen, 128, ja. Das wäre nicht viel, gerade eine viel bessere Platzierung gewesen, aber es hätte ein bisschen besser ausgesehen.
Moldau und die Ukraine folgen auf den Rängen 8 und 9. Moldau wurde Vierter im Zuschauervoting. Ich glaube, das konnte man in etwa auch so vorhersagen für Viva Moldova. Ich hätte mir sogar gedacht, dass es noch höher geht für Moldau im Televoting. Die Ukraine hat ein deutlich besseres Zuschauer als Juryergebnis geholt. Platz 5 zu Platz 15. Das finde ich ein bisschen überraschend.
Ja, beides interessante Sachen. Ne? Moldau viel stärker im Televoting als bei den Juries. Und auch eben die Ukraine, wo man doch denkt, das ist dann sonst so eine Frau mit solchen stimmlichen Fähigkeiten, die den längsten Ton der ESC-Geschichte singt und im Finale sogar fehlerfrei. Ja, da müssten die Jurys doch drauf abfahren. Nee, ja, also da kriegt Ukraine tatsächlich vielleicht aus alter Verbundenheit oder Solidarität viele Zuschauerstimmen, wo man eigentlich da gedacht hätte, das ist eigentlich ein Jury-Song. Und Moldau, ja, toll. Ja, viele Zuschauerstimmen, dass das bei den Jurys nicht so gut ankam, war ja klar.
Aber da hoffe ich, dass man sich in Moldau bei TRM dieses Ergebnis anguckt und einrahmt und sich sagt, so machen wir weiter. Das wäre mir doch sehr wichtig. Platz 10 und 11, jetzt reden wir über die gefallenen Favoriten. Denn beide haben ja, unter anderem auch wir, als große Favoriten verkauft, eventuell diesen ESC zu gewinnen. Auf Platz 10 ist Griechenland gelandet, Ferto von Akilas. Und auf Rang 11 Frankreich, was ich glaube ich selber auch schon als Sieger gesehen hat, Monroe mit Regard. Zweistellige Platzierungen für diese beiden Songs. Hast du da irgendwie mitgerechnet, dass das passieren kann?
Also da lagen wir total falsch. Ja? Also da sind wir, also ich sag mal, Griechenland, die haben den Song so ein bisschen kaputt inszeniert. Das war zu viel.
Findest du?
Ja, der ist schon so ein bisschen, der ist ja schon schwer wahrzunehmen. Und mit diesen drei Figuren und diesen Räumen, in der zweiten Hälfte der Inszenierung, das war meines Erachtens nicht verständlich. Ich habe dann gelesen, dass das irgendwie drei Grundtugenden oder so darstellen soll. Wie soll man das erfahren? Das war so ein bisschen verwirrend. Er war ein bisschen auch zu bunt. Ich weiß es nicht, ein bisschen zu verwirrend, weil der Song ist ja auch schon fordernd. Er war vielleicht ein bisschen viel. Und Frankreich, bin ich ehrlich gesagt total erleichtert, dass die so wenig Punkte bekommen haben, insbesondere vom Publikum, aber auch von den Jurys, weil wenn die jetzt wirklich gewonnen hätten, dann wäre ich verzweifelt, wenn der dritte Song Pop Meets Classic hintereinander gewinnt, dann hätte das auch den Wettbewerb so ein bisschen zerstört, weil dann hätten wir nur noch Opernsongs hier beim Wettbewerb gehabt. Und es ist ganz gut, dass es da mal so einen Dämpfer für so eine Opernstimme gibt, das warnt Nachahmer vor diesem Konzept.
Ich weiß, es ist keine schöne Charaktereigenschaft, über die ich jetzt spreche, aber ich habe durchaus Schadenfreude gespürt bei diesem ESC-Final. Diese 14 Punkte für Frankreich vom Televoting, das war in etwa so ein schönes Gefühl wie damals die 5 Punkte für Blanca Paloma. Was habe ich mich gefreut, weil dieses Lied halt wirklich so unverschämt ist. Einmal komplett geklaut von Rosalia, einmal komplett geklaut vom Genre her von den zwei vorherigen Siegern, dass das nicht mal einen Top-10-Platz bekommen hat. Respekt Europa,
Danke Europa, danke Merkel.
Sehr gut, Platz 4 bei den Jurys, naja, es war irgendwie von auszugehen, man muss die Stimme ja irgendwie auch bewerten, wenn man als Jury da arbeitet, da hat man ja gar keine andere Wahl, das ist ja immer das Fiese, aber Platz 18 beim Televoting, naja, Frankreich auf dem 11. Platz, dann kommt so ein bisschen die Überraschung des Wettbewerbs, habe ich das Gefühl, auf Platz 12, Alicia aus Polen, mit Prey, warum?
Ja.
Die Gebete wurden erhört aus Polen.
Ja, in irgendeiner uralten Folge, wo du mit Jan Boré über Polen gesprochen hast, dann sage ich, ich bin gespannt auf euer Gespräch, denn die wird sicherlich viele Jurypunkte bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viele Jurypunkte bekommen. Was sind das hier? 133, einige, 4x12 Punkte, glaube ich.
Höchstwerten zusammen mit Bulgarien.
Wahnsinn, ja. Ja, tolle Stimme, haben wir ja immer gesagt. Aber dieser Song ist ein Kraut und Rüben. Das wird, je häufiger ich den höre, umso schlechter finde ich ihn von der Songstruktur. Wird dann tatsächlich durch eine erstaunlich gute Inszenierung gerettet. Die Tänzer und sie selbst wandern ja auf so eine schiefe Ebene. Das sieht noch ganz cool aus, aber ja, ich würde das als Glück bezeichnen, ja. Oder wahrscheinlich sind die Polen mit dem 12. Platz genauso happy wie wir damals über Isaac. Ist der nicht auch 12. geworden?
Der ist auch 12. geworden, ja.
Das ist so ein Isaac, ne? Also auch so eine komplette Überraschung, weil man das überhaupt nicht erwartet hat.
Ja, wegen der Stimme. Ich glaube auch hier Jury und Televoting-Punkte bei Isaac war das so ähnlich, zumindest vom Verhältnis her. Also Alicia, weibliche Isaac, haben wir das damit auch besprochen. Albanien und Norwegen auf den Plätzen 13 und 14. Einmal Albanien, also für mich wurde die Nummer ja komplett kaputt inszeniert. Wir haben da viel drüber gesprochen. Ich finde, da hat man wirklich fast alles falsch gemacht, was ging. Aber trotzdem scheint es ja verfangen zu haben. Immerhin gerade noch so Platz 10 im Televoting, Platz 14 bei den Jurys, macht am Ende Platz 13. Und Norwegen ist deutlich, deutlich mehr ein Jury-Song gewesen als ein Televoting-Song. Warum das denn?
Das frage ich mich auch. Ich bin ja ein bekennender Nichtmöger dieses Songs und war während der Punkteverteilung wirklich verblüfft, muss ich sagen. Er hat ja auch mindestens einmal 12 Punkte bekommen, wenn nicht sogar zweimal. Also man hat ihn noch einmal jubeln hören sehen. Mich wundert's. Also wenn man jetzt die Sparte Rock und nimmt, und das ist ja so Glamrock, dann hatten wir Choke Me, ja, als zeitgemäßer Rock, die so in die moderne Ecke gehen. Und dann hatten wir noch Serbien mit diesem, ja, diesem Crash-Rock. Und dass die Jurys aus diesem Portfolio sich dann aber dann für Norwegen entscheiden und nicht für Rumänien oder Serbien, die so ein bisschen ja krasser in irgendeine Richtung gehen, das wundert mich. Man erwartet doch immer, dass es innovative und neue von der Jury gefördert wird und nicht das herkömmliche. Ich bin sehr erstaunt.
Sie haben sich für den mainstreamigen FIFA-Computerspiel-Rock-Soundtrack entschieden.
Korrekt.
Und 115 Punkte an Norwegen verteilt, das Publikum nur 19. Also es gibt so 3-4 Lieder, bei denen das so ist. Bei Frankreich war das ja ähnlich, bei Polen auch, bei denen die Jury wirklich so viel mehr reingebuttert hat und das Publikum hat das Ganze dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bei Norwegen eben auch, aber am Ende ist es ein 14. Platz und das ist ja sehr, sehr gut und das ist ja noch zum Beispiel viel weiter vorne als Nachbar Schweden, über die wir ja nachher auch noch sprechen. Aber erstmal über Kroatien, Platz 15 für Lelek Andromeda, die klassische ESC-Nummer schlechthin. Mehrstimmiger Frauengesang, sehr viel Nebel, sehr viel Dramatik. Sowas brauchen wir und sowas wollen wir und sowas kriegt immerhin ein gutes Mittelfeld, gell?
Ja, genau. Ich finde diese mit dem 15. Platz auch ganz gut bedient.
So Platz 16 Tschechien. Und da müssen wir ja wirklich über was reden. Daniel Žižka mit Crossroads. Und das war ja die Performance, bei der im ESC-Finale wirklich für die komplette Welt sichtbar richtig was schiefgelaufen ist. Es gibt ja den Moment, in dem er in einem Kreis aus Spiegeln steht. Die Kamera ist ganz nah an ihm. Das soll Nähe zeigen, das soll emotional sein. Und die Kamera ist kaputt. Tja. Es waren die ganze Zeit irgendwelche Streifen zu sehen. Es gab auch mal einen Bildausfall. Und die ganze, ja, und die ganze Welt dachte sich, was ist denn jetzt hier bitte passiert? Okay, dankeschön, wir sehen Tschechien am Ende nochmal wieder. Und zwar nicht, weil er gewinnt, sondern weil er das natürlich nochmal wiederholen darf. Ist ja klar, wenn sowas unverschuldet so schief geht. Er durfte nicht. Das tschechische Fernsehen hätte es gerne gewollt, er durfte nicht. Weil die EBU gesagt hat, dass durch diesen Kamerafehler, den wir alle sehen konnten, Daniel Žižka nicht in seiner Performance behindert wurde, nicht in seinem Gesang. Er wusste es ja gar nicht. Anders als wenn jetzt jemand die Bühne stürmt zum Beispiel, das haben wir ja auch schon erlebt leider, und man dann nochmal wiederholen darf, das war dann so in etwa die Argumentation, weswegen Tschechien nicht nochmal angetreten ist. Erst einmal die Frage, ist es nachvollziehbar?
Für mich schon, Ja, für mich ist das schon nachvollziehbar. Am Ende kommt da nicht viel mehr bei raus. Also das Bild war so ein bisschen farblich, pixelig und so weiter an den Stellen. Natürlich ist das eine Beeinträchtigung, bloß wenn man den Song mag und ihn mag. Ich finde es nachvollziehbar.
Es gab ja für Tschechien 104 Punkte von der Jury, nur 9 aus dem Televoting, was aber übrigens, und das ist das Erschreckende, habe ich gelesen, immer noch das drittbeste tschechische Televoting-Ergebnis aller Zeiten ist. 9 Punkte aus dem Televoting, das arme Tschechien. Aber ja, ich habe mich auch gefragt, wäre das jetzt mehr gewesen, wenn er nochmal gesungen hätte oder wenn es die Kamerastörung nicht gegeben hätte? Denn natürlich diese falsche Kamera hat ja dafür gesorgt, dass Tschechien noch viel mehr im Kopf ist bei den Leuten, weil man jetzt da plötzlich noch so einen Punkt mehr hatte, an dem man sich festhalten kann. Ach, das war doch die, wo es schief ging. Und vielleicht sogar noch ein paar Mitleidsstimmen rübergekommen sind, das könnte ich mir jetzt mal denken. Wie? Das können wir jetzt nur spekulieren, aber was spekulierst du?
Ja, die Jurys haben ja sowieso ein gutes Bild gehabt, weil die am Freitagabend ja geguckt haben und da ihre Wertung abgegeben haben und da war alles in Ordnung. Also da geht es nur um diese 9 Televoting-Punkte und das ist ja bei so einem Song, ja, der auch eine sonderbare Struktur hat, nicht sonderlich verbraucherfreundlich ist, auch durchaus erwartbar. Also ich glaube, da hat er dieses falsche Bild. Also wenn, dann vielleicht sogar, wie du es auch noch darstellst, vielleicht sogar positive Effekte, sonderlich viel weniger, haben deswegen nicht angerufen, das glaube ich nicht.
Aber ich würde sagen, auch wenn die EBU ihn nicht nochmal hat singen lassen, bei ESC Update haben wir ein Herz. Hier darf er nochmal. Crossroads von Daniel Žižka. Platz 17 beim ESC ging an Serbien, der Rock Krajmene, haben wir ja schon drüber gesprochen vorhin, Platz 18 dann an Malta und Platz 19 an Zypern, also zwei Inseln, die jetzt kommen, beide mit sehr unterschiedlichen Songs, einmal Aiden mit dieser doch sehr klassisch angestaubten Ballade Bella, und einem Bühnenaufbau, der ja auch so ein bisschen kompliziert war. Also diese Gartenlaube, in der er da stand, die konnte ja ganz viele tolle Sachen und war so halbtransparent. Und dann hat man da irgendwie eine Frau tanzen sehen. Hat das den Song nach oben gehoben oder war dir da diese Inszenierung eigentlich ein bisschen egal dabei?
Nein, es war eine tolle Inszenierung. Ich mag den Song, ich mag ihn, ich mag die Inszenierung. Ich war sehr überrascht, dass er ganz am Anfang der Juryverkündungsphase ja 2x12 Punkte hat und plötzlich ganz oben, recht weit oben stand. Ich glaube, so vorübergehend nochmal Platz 1. Dann dachte ich mir, hui, bin ich ja ganz falsch gewickelt hier, wird das ein Sieger? Aber das hat sich dann ja in eine andere Richtung entwickelt. Ich bin schon überrascht, dass er 81 Jurypunkte bekommen hat und vom Televoting nur 8 Punkte. Da ist er nur 21. Da kam er nicht so gut an. Ja, aber am Ende Platz 18. Ja. Platz 18 klingt schon schlechter, als ich den eigentlich eingeordnet hätte. Also ich hätte ihn eigentlich ein bisschen höher gesehen. Platz 19 Zypern. Da muss man sagen, dass Antigone im Finale viel besser gesungen hat als im Semifinale. Aber das ist auch das einzig Positive, was ich dann über meinen ursprünglichen Mitfavoriten sagen kann. Die ist mit Platz 19 auch genau da, wo ich sie verortet habe. 75 Punkte, ja.
Aber warum ist jetzt der Girlbop aus Zypern doch so viel erfolgreicher als der Girlbop aus Deutschland? Also wir haben ja 75 Punkte zu 12. Das ist ja doch ein sehr, sehr großer Abstand. Das kann ich mir nicht nur mit der Startreihenfolge erklären, sage ich mal. Also natürlich Sarah Engels an 2 sehr unglücklich, sehr abgestraft. Aber Zypern mit einer Startnummer, ich glaube 21. Und ja auch einer Choreo und einer Inszenierung, wo wir auch übereinstimmend gesagt haben, so dolle war das jetzt auch nicht. Also warum war das denn jetzt doch so viel besser? Kam da irgendwie doch das Lebensgefühl mehr rüber?
Ja, und so ein bisschen mitsingen, ne? Also das mit Jalla, das ist ja super easy, ne? Also sehr eingängig.
Jalla, Jalla!
Wie oft singt sie es, ja? Also, und dann, ja, also...
Ist es vielleicht, dass man so ein Lied aus Zypern halt erwartet? Aber nicht aus Deutschland.
Ach,
dass man dann dafür abstimmt?
Achso, das ist wieder deine alte These, dass man auch die vorgesteckten Erwartungen erfüllt sehen
die
muss.
Die habe ich mir von Jan Moret auch ein bisschen abgeguckt. Aber ja, ist ehrlicherweise auch meine These.
Ja, gleichzeitig kann man sagen, ach, was weiß ich, die Griechen und die Zyprer kommen immer gleich wieder mit demselben ethnischen Krimskrams. Interessiert mich nicht mehr. Ja, wir haben ja diese Zeit auch mal als beendet erklärt mit Kalumira oder so und haben gesagt, ja, seit 2007 funktioniert das nicht mehr. Ich glaube, das ist die Fröhlichkeit einerseits und der Ohrwurm-Charakter, also vom Songschreiben her, ja, ist das einfach auch ein besserer Song als der deutsche.
Ja, es funktioniert eigentlich nicht mehr beim ESC, außer man inszeniert es wirklich so wie Bulgarien und das hat das Ganze ja dann doch nochmal in eine völlig neue Richtung gebracht. Platz 20 und wir haben es ein bisschen kommen sehen eigentlich, Schweden. My System, es gab tatsächlich diese 16 Televoting-Punkte, die da stehen. Das ist zwar einerseits wirklich lächerlich wenig, andererseits gab es diese 16 Televoting-Punkte auch wirklich nur aus Skandinavien. Mhm. Schweden wäre, hätten wir noch das Voting-System von letztem Jahr, wo es im Halbfinale ja keine Jury gab, nicht ins Finale gekommen. Das ist ein großer, großer Absturz und ich finde den gar nicht so verdient. Du?
Auf jeden Fall ist es überraschend und so ein bisschen hat Schweden seine Magie verloren und die Vorschusslorbeeren, ja. So einige Länder schneiden ja immer besser ab, als sie es verdient haben, so Italien oder so, ja. Die können ja schicken, was sie wollen. Und ich hatte auch so eine Diskussion mit anderen, wo jemand gesagt hat, so Kalin, ja, Wiebel Rave, der ist halt nur so schlecht abgeschnitten, weil das halt kein skandinavischer Song war. Skandinaviern hat man in der Vergangenheit mehr durchgehen lassen oder hat es ja wie selbstverständlich als professionell bewertet, was bei anderen Ländern eben nicht so selbstverständlich passierte. Und dieser Zauber scheint weg zu sein, das ist das eine. Und das andere ist halt diese blöde Maske und diese blöde Brille. Ja, also ich habe es genau so schon mal gesagt. Ich akzeptiere das, dass sie das als ihr künstlerisches Konzept sieht. Da muss sie aber auch akzeptieren, dass die Menschen am Fernseher keine Nähe zu ihr aufbauen und nicht für sie anrufen.
Also doch am Ende vom Ergebnis näher an Red Sebastian, als man das hätte denken wollen. Ja. Aber im Prinzip sind die beiden wahrscheinlich vergleichbar. Halt auch diese EDM, das ist ja auch ein Genre, in dem man seine Stimme wenig zeigen kann. Das gehört wahrscheinlich auch noch dazu. Es gab ja von den Jurys 35 Punkte. Das ist auch sehr, naja, obwohl ich den Song mag und ich glaube, du ja auch, ja, muss man sagen, aufs falsche Pferd gesetzt.
Ja, es ist halt kein ESC-Song. Ja. Also, ja. Also auch bei den im Euroclub sind die Leute abgegangen wie die Luzi zu dem Song. Mhm. Ja? Also es macht ja richtig Spaß, auch zu diesen Beats zu tanzen. Aber bei dem Wettbewerb geht es ja um Stimme und Gesang und nicht um die schönsten Beats.
Platz 21 und 22. Belgien ist Sila, ist 21. geworden und auf Platz 22 Lion Seeker aus Litauen, also der Mann in Silber, ihr erinnert euch. Interessant dabei, Belgien hat 0 Punkte vom Televoting bekommen. Litauen hat 12 Punkte vom Televoting bekommen, und zwar 12 Punkte aus Lettland.
Ja.
Und das ist es aber auch gewesen. Also im Prinzip außer dem einen Nachbarschaftszwölfer auch null. Und bei Belgien war das total interessant, weil Belgien ist wirklich, und wenn man sich jetzt die Rankings anguckt, ist Belgien das Land, was am allerschlimmsten abgestraft wurde vom Televoting. Ich habe es ja gesagt, man muss Zehnter werden, um einen Punkt zu bekommen. Belgien wurde bestenfalls 19. im Televoting. Und zwar in Frankreich und in Israel. Und in allen anderen Ländern war Belgien noch schlechter und noch viel weiter davon entfernt, Punkte zu bekommen. Das ist an sich schon mal eine krasse Sache, da kannst du gleich was zu sagen. Das zweite, und das war mein persönlicher Moment des Abends. Wir wissen, die Jury aus Italien vergibt gerne mal komische Punkte. Und als es anfing, jedes Jahr, guckt euch das an, jedes Jahr, als es anfing, waren schon irgendwie 5, 6 italienische Punkte auf der rechten Seite des Tableaus. Und ich habe zu meinen Leuten gesagt, wenn ich das geguckt hatte, pass auf, jetzt kommen die 12 an Belgien. Und exakt das ist passiert. Italiens Jury hat 12 Punkte an Belgien vergeben und damit war das Lied tot. 0 Punkte aus dem Televoting, ja, das ist, war es doch zu kühl oder war der Song, hatte der keine Angriffsfläche? Also 19. im besten Falle, das ist ja verheerend.
Verheerend, aber dann am Ende ja auch nicht überraschend. Bei allen Wetten, wo es darum ging, wer wird letzter, war sie auch immer mit im Pott. Ne? Also das haben die Fans und diejenigen, die da Geld in die Hand nehmen, auch schon gespürt, dass man darauf nicht setzen sollte. Ja, zu kühl. Ich war ja noch ganz überrascht, wie schön das aussieht. Sie hat sich ja auch für das Finale qualifiziert, wenn auch knapp. Ne? Also insofern ist das jetzt am Ende nicht so wirklich überraschend, dass sie so schlecht abschneidet.
Und Solo Quiero Más, zwar ein Ohrwurm, aber ein Ohrwurm, den man nicht gerne hätte.
Ja, ich habe mir ja gewünscht, dass das im Finale ist, damit die Leute das mal sehen. Also, und ich finde, für die Bandbreite, die da angeboten wurde, sowohl visuell auch als stilistisch, war das bestimmt eine Bereicherung. Ich, aber ja, das scheint niemanden wirklich überzeugt zu haben.
Immer noch 10 Punkte mehr als Sarah Engels auf Platz 23, also Deutschland. Aber zwei Länder waren ja noch dahinter und das sind die beiden, von denen wir es auch erwartet haben. Vor knapp einem Monat standen wir genau hier in diesem Studio in Hamburg und haben gesagt, entweder Österreich oder UK wird letzter, wahrscheinlich UK. Und so ist es gekommen. Platz 24 für Cosmo und den Tanzschein. Da gab es immerhin 5 Punkte aus dem Televoting und zwar alle 5 aus dem deutschen Televoting für Österreich. Großbritannien mit 1, 2, 3 hat den letzten Platz erreicht. 1 Punkt von der ukrainischen Jury. 0 Punkte aus dem Televoting, allerdings nicht ganz so chancenlos. UK, beste Platzierung war ein Rang 15 in Australien, aber trotzdem eben weit davon entfernt, Punkte zu bekommen. Jetzt nur mal so diese beiden Länder sich anschauend, ist, also findest du dann zumindest Cosmo zu Recht weiter oben oder ist das jetzt einfach Glück?
Also schön, dass Deutschland 5 Punkte gegeben hat, das freut mich sehr. Weil wenn dieser Song irgendwo funktioniert, natürlich auf dem deutschen Markt. Und ich habe das den ESC ja auch im ORF gesehen. Natürlich haben da die Moderatoren und alle Anwesenden, wo es möglich war, Cosmo gelobt. Und ich glaube, der war ja auch wirklich überall in Österreich in der Werbung, in allen Fernsehshows und so. Ich glaube, ihn bedrückt das nicht so doll, weil er profitiert enorm von diesem ESC in Österreich, in Österreich. Und ja, die 5 Punkte in Deutschland zeigen, dass sein Song in Deutschland auch sein Publikum findet. Also im deutschsprachigen Raum kann sich seine Karriere bestimmt entwickeln. Das finde ich so, kann man da so rausinterpretieren. Ja, und die Österreicher sollten uns mal dankbar sein, weil ja durch uns sind diese 5 Punkte eben noch gekommen. Ich weiß gar nicht. Wie war dann die Startreihenfolge? Wer hätte dann mit einem Punkt da letzte?
Oder? Österreich hatte ja die letzte Startnummer. Ich finde übrigens auch, dass die Startnummer Österreich nochmal zusätzlich ein bisschen in die Parade gefahren ist. Denn wenn du schon 24 Songs gehört hast und dann kommt halt noch so eine etwas verquere Nummer auf Deutsch, die ja auch international sehr wenig Leute verstehen. Ich glaube, dass Platz 25 auch nicht zuträglich war für Cosmo. Mhm. Aber ich finde das auch schön. Ich glaube auch, dass man in Österreich jetzt mit nicht viel mehr gerechnet hat. Dementsprechend ist das jetzt keine Bruchlandung, sondern es ist mehr oder minder erwartet, aber es ist auch in Ordnung. Man hat Punkte bekommen, nicht so wie damals von den Make-Makes, und zwar sogar von Jury und vom Televoting. Mm. Dementsprechend hoffe ich, ist das okay für Österreich und dass man da jetzt mit Spaß dabei bleibt.
Ja, und look mom, no points. Ja, so ein T-Shirt hat er ja drucken lassen. ja, das war ja, also da hätte ich sogar Geld drauf gewettet, dass er Letzter wird. Das ist dann keine Überraschung.
Meine Eltern mochten das, haben sie mir gesagt.
Ja.
Also, ich mochte das ja auch.
Ja, als das rauskam, schrieb meine Kollegin Maren Sieber mir, oh, was für ein toller Song. Und ich, ja, interessanter Song auf jeden Fall. Ja, es gibt Leute, die binden das halt so zusammen. Alles, was mit Deutsch zu tun hat, ist am Ende, ja, 1, 2, 3 auf Deutsch, Letzter. Tannenschein auf Deutsch, Vorletzter. Sarah Engels, Drittletzte. Aber
Litauen hat einen Satz auf Deutsch, Viertletzter. Oh, ja, in mal. Belgien ist Deutsch auch Amtssprache, Fünftletzter.
Guck mal, wir kriegen das irgendwie hinargumentiert. Ja, aber auf diese Argumente gehen wir gar nicht ein. Da seid ihr alle viel zu intelligent für.
Ja, schade für Look Mom, No Computer. Ich hätte mir da deutlich mehr gewünscht. Ist ja übrigens auch inszeniert von Benke Rüttmann.
Ja, also ja. Die Inszenierung, ja Gott, also man sah eine Idee, aber das hast du in der letzten Folge gesagt. Ja, eine Inszenierung kann einen Song veredeln, aber nicht retten.
Man sah die Idee, man sah sie auch bei der Schweiz, die ganz knapp rausgeflogen ist, auch vom gleichen Menschen inszeniert. Das sind zumindest Sachen, bei dem man mal zweimal nachdenken muss, bevor man noch so eine Inszenierung kommt. Und das finde ich ja gut, dass jetzt so jemand für den ESC arbeitet, ja auch schon lange. Heroes war ja auch schon von ihm. Also ewig, er ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber jetzt spätestens seit Nemo eben total wieder da. Und ich bin gespannt, was wir von ihm noch so alles sehen an Inszenierungen. Vielleicht ja auch nächstes Jahr in Bulgarien, vielleicht in Sofia, vielleicht in Burgas, Schwarzmeerstadt, da gibt's auch noch eine okaye Halle, die könnte das auch machen. Aber wir schätzen jetzt einfach mal, es wird Sofia. Aber ich glaube, da gucken wir einfach mal nächste Folge drauf. Auf Bulgarien und wie denn die Vorbereitungen da eigentlich so sind in diesem Land. Das war unser ESC-Update von heute. Das war unser ESC-Update in dieser ESC-Saison 2026. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir machen uns jetzt auch mal wieder so ein bisschen rarer. Aber wir hören uns in 5 Wochen schon wieder, am 27. Juni. Da läuft übrigens um 19.05 Uhr nicht mal ein WM-Spiel parallel. Also alle einschalten. Wir schauen natürlich ein bisschen nach Bulgarien. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und zum Abschluss feiern wir jetzt noch einmal unsere Sarah Engels ab mit Feier Deutschland Song beim ESC. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Bangaranga.
Ja, und als Marcel eben sagte, das ist das offizielle Ende der ESC-Saison, habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil es mir auch ein bisschen leid tut. Aber ja, schauen wir positiv in 2027, schauen wir nach Bulgarien, schauen wir in die Zukunft und hören noch einmal Feier von Sarah Engels. Euch allen eine schöne Zeit. Stop the Nonsense, what you've been doing to me. Just know that I could take my revenge. I could go up with all of your friends. I can fake it till I make it, but I won't. If you claim it, you can take it, but you don't. I don't want it, I don't need it. And I won't let you repeat it. You just play it till you break it and it's blown. I'm on fire, fire. You won't find another like me. You come around and I'll be too late. 'Cause I won't do the same old mistake. I can fake it till